Danke dir. Und danke für die Einladung und danke, dass wir hier sein können. Eine Sache, die mich ziemlich sehr freut, ist, dass eigentlich man davon ausgehen kann, jedes Mal, wenn wir hier sind, wir sind ziemlich genau alle halbe Jahr einmal hier. Das ist so unser System, dass man jedes Mal neue Gesichter sieht. Deswegen nehme ich mir eine Minute, um uns selber vorzustellen. Und also, meine Frau heißt Heike, ich heiße Tobias, Schulz mit Nachnamen. Ganz kurz gesagt, unsere Geschichte mit dieser Gemeinde: Wir sind vor 36 Jahren und einem Monat hier von dieser Gemeinde ausgesendet worden zu missionarischer Arbeit mit OM. Wir sind damals nach Ägypten, nach Kairo ausgereist, haben dort Gemeindegründungsarbeit unter Muslimen in den armen Vororten von Kairo gemacht für 14 Jahre, mussten dann gehen und sind dann weitere 12 Jahre verantwortlich gewesen für die Arbeit von OM hier in Deutschland, für das sendende Heimatbüro. Und seit 2015 sind wir beiden jetzt wieder bei unserer ursprünglichen eigentlichen Berufung in die arabische Welt. Wir wohnen weiterhin in Deutschland, aber sind jetzt verantwortlich für die Region der arabischen Welt, alle arabischsprachigen Länder, einschließlich Somalia und dem Horn von Afrika. Das ist die Kurzversion und wir freuen uns total, dass wir noch weiterhin diese Verbindung zu unserer sendenden Gemeinde halten und schätzen die sehr und deswegen sind wir auch alle 3, 6 Monate in etwa mal hier. Genau. Das ist die Kurzversion, wer wir sind. Für die von euch, wie soll man sagen, die so ein bisschen mehr unsere Rundbriefe bekommen und mitverfolgen, wie soll man sagen, wie es uns geht und was wir machen. Ihr wisst vielleicht, dass, sag mal so, dass mein zweiter Term, sagt man auf Englisch, mein zweiter sozusagen Zeitraum als Leiter für die Region der arabischen Welt Ende letzten Jahres zu Ende gegangen ist. Ich habe jetzt noch einmal einen halben Term angefangen, noch mal 2 Jahre bin ich noch mal verantwortlich bei OM für Mittlerer Osten, Nordafrika und Horn von Afrika. Das war verbunden mit einer kleinen Bedingung, einem kleinen Start, und zwar, dass ich erst mal 2 Monate Pause mache. Ich bin ehrlich gesagt energiemäßig so ein bisschen vor die Betonwand gelaufen. Ja, ohne in Details zu gehen, da ist nicht mehr viel gelaufen zum Schluss. Und das heißt, also heute ist der letzte Tag eigentlich meiner Auszeit. Morgen geht es ganz normal wieder los. Ich habe das so genutzt, meine beste Art und Weise, mich sozusagen zu erholen, ist, mich aufs Fahrrad zu setzen und allein zu sein. Und ich bin also am 3. Januar morgens früh los und bin 3,5 Wochen nach Süden gefahren, bis nach Marrakesch in Marokko. Und das hat mir sehr gut getan und hat mich 5 Kilo meines Fettes gekostet, was sehr gut ist. Genau. Das ist so die Kurzversion und jetzt geht es ab morgen bei uns wieder los. Heike hat, ohne dass sie mir groß erzählt hat, was, aber so ganz normal weitergearbeitet auf ihrem Arbeitsbereich. Aber genau, da weiß ich nicht viel von. Danke für deine Einleitung, Thomas, was bei Jesus zählt. Also wie du den Predigtext gelesen und vorgestellt hast, wirklich, wirklich gut, sehr treffend, genau, wie soll man sagen, genau ins Zentrum von dem, worum es geht. Ich möchte nicht ewig lange predigen heute Morgen, weil wir noch erzählen wollen. Wir möchten euch einfach ein bisschen noch auf dem Laufenden halten, was so passiert bei uns. Aber ein kleines bisschen möchten wir schon erzählen. Möchte ich erstmal mich konzentrieren auf die Predigt. Und zwar möchte ich nicht so, wie soll man sagen, in die Details gehen und alle, wie soll man sagen, auch alle theologischen Fragen irgendwie von rechts und links betrachten. Sondern, also in meiner Erfahrung ist es so, wenn bei einer Predigt ein Gedanke ankommt, das reicht mir dicke. Wenn ihr eine Sache mitbekommt, zum Beispiel, was bei Jesus zählt, Das reicht. Drei Sachen können wir sowieso nicht behalten. Und ich lese noch mal langsam vor. Das ist mir ziemlich wichtig. Vielleicht noch mal zum Zusammenhang. Das ist im Kapitel 25 von 28 Kapiteln vom Matthäusevangelium. Das heißt, ihr wisst schon, das ist so, geht gegen Ende. Jesus ist nach verschiedenen Reisen hin und her zwischen Jerusalem und Galiläa das letzte Mal jetzt in Jerusalem angekommen und hatte gerade in den Kapiteln vorher einmal nochmal eine große Rede gehalten und hatte die, ich sag mal, die Frommen im Land, die religiösen Führer unter anderem sehr heftig zurechtgewiesen, also richtig heftig. Und hatte davon geredet, dass Jerusalem zerstört werden wird, komplett dem Erdboden gleichgemacht werden wird. Und dann waren seine Jünger, die waren ziemlich verwirrt. Es ging um Gericht und er ist dann, so wie oft, mit seinen Jüngern auf den Ölberg gegangen. Ölberg, ich weiß nicht, wie ihr euch auskennt mit der Geografie von Jerusalem. Es geht durch ein Tal durch, Kidrontal, auf der anderen Seite wieder rauf, auf den Berg. Ruhig, wie der Name schon sagt, mit Ölbäumen voll bis zum Teil bis zum heutigen Tag. Und da ist es ruhig und man hat einen Überblick über Jerusalem. Und da haben dann seine Jünger ihn gefragt: Jesus, was meinst du? Wann passiert das denn alles, wovon du redest? Und wann kommst du wieder? Und wann ist das Ende? Und wie ist das alles am Ende? Und dann kommt seine letzte Rede. Und das ist die letzte Rede von Jesus, die letzte längere Predigt sozusagen vor seinem Ende, vor der Leidenszeit und dem Tod und dem Sterben und dann auch der Auferstehung von Jesus. Die letzte große Rede. Und es geht zunächst einmal hauptsächlich um die eine Ansage: Seid wachsam. Zum Beispiel das Gleichnis von den Jungfrauen mit den Lampen, die dann erlöschen. Und dann kommt als allerletzte Rede im Matthäusevangelium, bevor Jesu Leidenszeit beginnt, kommt der Teil, den wir jetzt gerade gelesen haben. Ich möchte das sagen, um zu sagen, weil, okay, ich will nicht sagen, dass es bestimmte Reden sind wichtiger als andere, aber es ist schon ein Vermächtnis, nicht wahr? Das ist das Letzte, was Jesus sagt. Nach der Auferstehung kommen noch mal andere ganz, ganz wichtige Sachen. Aber das ist das Letzte, was er seinen Jüngern auf den Weg gibt. Und ich nehme mir noch mal Zeit, das noch mal zu lesen. Wenn der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er im königlichen Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen, die Ziegen links. Ich weiß nicht, wie viele von uns sich gerne mit entweder Schafen oder Ziegen identifizieren. Wie soll man sagen, du dummes Schaf ist so ein stehender Begriff auf Deutsch, es ist nicht irgendwie so schmeichelhaft. In der Bibel aber ist es schmeichelhaft, aus einem bestimmten Grund. Also wir werden die Guten sozusagen, zwischen Schafen und Ziegen sind die Schafen sozusagen die Guten, aus einem Grund, weil die folgen ihm Hirten. Die sind jetzt irgendwie nicht groß rebellisch, die laufen ihm hinterher. Die folgen ihm hinterher und machen das, was er vor ihnen tut. Das ist ein Schaf und das wird in der Bibel positiv gesehen und positiv beschrieben. Ziegenböcke sind da eher, so wie ich das verstehe, ich habe noch nie Ziegen besessen oder so oder geführt, aber die sind eher eigenwillig, rebellisch, machen, was sie wollen. Die sind da anders. So habe ich das verstanden. Ich müsste mit dem Beduinen mal reden und mir das erklären lassen, ob das genau so stimmt. Aber so, genau, so ist das zu verstehen. Also die Schafe wird er rechts von sich aufstellen, die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen: Kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Der ursprüngliche Plan von Gott seit der Erschaffung der Welt. Ich denn, ich war hungrig. Ich, das sagt der König der Welt, Jesus Christus. Ich war hungrig und ihr habt mir Essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder, ein Fremdling und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich um euch, um mich gekümmert. Euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis, ihr habt mich besucht. Dann werden ihn die Gerechten fragen, mit Recht, überrascht: Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten: Ich sag euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Achtet darauf, was Jesus hier sagt. Es geht um die, die gering geachtet werden. Das ist etwas, was die sechs verschiedenen Leute so zusammenbindet: die Durstigen, Hungrigen, Fremdlinge, die keine Kleidung haben, die krank sind, die gefangen sind. Zusammen sind die, die gering geachtet werden, die keinen großen, wie soll man sagen, keine Ehrenstellung in der Welt haben. Und zumindest einige von denen, die keine Kleidung, keine Nahrung, nicht zu trinken haben, sind die, die arm sind, nicht wahr? Wobei Armut und nicht geachtet normalerweise in der Wirklichkeit und in der Welt das Gleiche ist, nicht wahr? Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen: Geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann wird auch sie fragen: Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Daraufhin wird er ihnen antworten: Ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. Faszinierend auch, also das ist für mich eine Sache, die mich oft selber frage. Es geht in dem, was Gott gefällt, nicht nur darum, was ich tue oder was ich an Bösen tue oder nicht tue, sondern auch das, was ich versäume. Nicht wahr? So werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Soweit das Wort Gottes. Und ich möchte mir wirklich nicht groß auf alle möglichen Schauplätze mich bewegen. Ich möchte gar nicht darüber reden. Man könnte sich zum Beispiel jetzt fragen: Von welchem Gericht ist denn hier die Rede? Und ist es nicht so, dass wir aus Gnade gerettet werden, nicht aus unseren guten Taten? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Da kann man jetzt drüber reden. Wie das genau hier gemeint ist, diese Frage uns mal bitte ganz an die Seite. Dafür haben wir heute keine Zeit, obwohl es eine wichtige Frage ist. Aber es geht jetzt darum: Was ist vor Jesus wichtig? Was zählt vor Gott? Was zählt vor Jesus Christus? Was sticht auch heraus? Was ist überraschend? Das ist eine Frage, die wir uns sehr gerne, wenn wir so unseren Hausbibelkreis zusammen haben. Wir haben so ein mit verschiedenen Suchenden auf halbem Weg zum Herrn oder fast da oder noch nicht ganz da, so ein Hauskreis. Das ist immer so die eine Frage, die wir uns stellen, wenn wir gelesen haben: Was sticht heraus oder was überrascht euch? Was hätte man so nicht erwartet? Und die Frage möchte ich euch eigentlich stellen, und ich möchte euch erstmal kurz, vielleicht so zu zweit oder dritt nebeneinander, ganz so 2, 3 Minuten, nur 2, 3 Minuten geben, dass ihr darüber euch unterhaltet. Einmal: Was sticht für euch raus? Was hat euch überrascht? Was war nicht erwartet? Und das andere, vor allem diese Frage: Wer ist denn konkret in eurer Umgebung, in eurer Lebenssituation jemand von den Geringsten. Es kann vielleicht ein bisschen anders sein als diese Liste hier, weiß ich nicht genau, vielleicht aber auch nicht. Ich fand es faszinierend, wenn in der Bibel von Armut geredet wird, dann wird davon geredet, das sind Leute, die haben nichts zu essen, nichts zu trinken und nichts anzuziehen. Das ist eine Lebenswirklichkeit, die keiner von uns, soweit ich weiß, in irgendeiner Weise kennt. Oder wer hat schon mal ernsthaft nicht genug gehabt, um irgendwas auf den Tisch zu stellen oder sich anzuziehen? Das ist aber die Definition von Armut in der Heiligen Schrift und in fast allen Teilen dieser Welt, außer dem Westen und verschiedenen anderen. Wir haben in Ägypten, habe ich kurz erwähnt, die 14 Jahre in einem sehr, sehr armen Vorort von Kairo gelebt. Das hat mein Denken, auch mein biblisches Denken, meine Sicht der Welt radikal verändert und auch die Prioritäten, die Gott setzt und wie er von Menschen und dem Wert von Menschen redet, das hat mich radikal verändert. Das wird, auch wenn es viele Jahre her ist, über 20 Jahre, das ändert das, was bleibt hängen. Genau. Ganz kurz zu zweit oder zu dritt, 2, 3 Minuten. Was hat euch überrascht? Oder auch, wer, ruhig mit dem Namen, ehrlich gesagt, richtig konkret, wer würde reinpassen unter diesen Geringsten in eurer Umgebung? Darf ich euch einladen? Dreht euch so zusammen. Also ich möchte, genau, Hintergrund ist, ich habe relativ wenig Geduld mit Predigten, die nicht praktisch werden. Deswegen frage ich das. Rückmeldung einlädt. Aber ich freue mich sehr, dass ihr lebendig, wie soll man das, was zu sagen habt, dass keine peinliche Stille entstanden ist. Das ist sehr, sehr gut. Genau. So. Jetzt die Frage, was ist überraschend hier? Oder was sticht heraus? Ihr habt wahrscheinlich verschiedene Sachen gesagt. Eine Sache, die ich wirklich, wenn man wirklich drüber nachdenkt, wirklich erstaunlich finde, ist, wie radikal der Herr Jesus Christus und Gott, der Schöpfer dieser ganzen Welt, sich persönlich mit den Geringsten in dieser Welt identifiziert. Das heißt, selbst die, die er dort die Gerechten nennt, sind überrascht. Sagt, wieso, wie, wann haben wir dir zu essen gegeben, wann haben wir dir als Fremdling Aufnahmen gegeben? Und die mehrfach genannte, wiederholte Botschaft von Gott ist, das, was ihr einem der Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Oder was ihr versäumt habt, habt ihr mir gegenüber versäumt. Und wenn diese eine Botschaft ankommt, dann reicht mir das für heute. Gott identifiziert sich sehr persönlich mit den Geringsten und Ärmsten, den Schwächsten, die vor dieser Welt keinen Wert haben und nichts darstellen, auf eine ganz radikale Art und Weise. Und deswegen, genau wie das Thomas gerade am Anfang auch gesagt hat, deswegen zählt es vor Jesus Christus, ex es ist extrem wichtig, wie wir ihnen gegenüber uns verhalten, weil wir uns damit auch Gott selber gegenüber auf eine oder die andere Art und Weise verhalten. Es geht komplett gegen den Strich, gegen das System unserer Welt, komplett gegen das Wertesystem. Es geht, wenn es um die Geringsten geht, das ist ein Werturteil, nicht? Weil es gibt die Geringsten, es gibt die Wichtigen, ne? Diese beiden Sachen. Und dieses Wertesystem hat ja auch tiefen Einfluss auf jeden von unser Denken, unser Leben, auch wenn wir noch so lange Christ sind und Jesus Christus nachfolgen. Wir sind da vergiftet von dem System unserer Welt. In unserer Welt gilt, jemand, der Geld hat und Macht hat, gilt als wertvoll. Und der da nichts anzubieten hat, gilt eben nicht als wertvoll, gilt als nicht wichtig. Vielleicht habe ich das hier auch schon mal gesagt. Ich mache es einfach gerne nochmal die Frage, einfach so als Beispiel. Wenn es um die schlimmsten Schiffskatastrophen dieser Welt geht, mit den meisten Toten, welche fällt euch zuerst ein? Da kann man sich darauf verlassen, dass die Antwort kommt. 1600 Tote von den Reichen aus dem Westen dieser Welt. Vor 100 Jahren, mehr als 100 Jahren. Wisst ihr, welches die größte Schiffskatastrophe der letzten paar Jahre war? Es gibt noch schlimmere. Die Donya Pass in den Philippinen, ich glaube 82 oder 85 war das, 4000 Tote. Ich weiß noch genau, Generalanzeiger, ich war damals noch hier in Deutschland, in Bonn, ich weiß es noch bis zum heutigen Tag. Ups, so ein großer Artikel unter Ferne liefen. 4000 Tote. Ist einfach, aber das ist halt irgendwo unter den Philippinen, irgendwo unter den Armen. Das System dieser Welt ist auch in unserem eigenen Denken tief drin. Und wir tun wohl daran, das zu verändern. Oder uns von, so wie die Gerechten in diesem Abschnitt, uns anders aufzustellen und eine andere Wertvorstellung zu haben. Denn das zählt vor Jesus Christus. Damit ihr auch nicht denkt, ich habe mir jetzt nur ein einziges Kapitel rausgenommen und habe da jetzt, wie soll man sagen, betone das bis zum Abwinken. Es gibt noch andere klare, wie soll man sagen, Teile in der Bibel, die genau das Gleiche sagen. Ich weiß noch genau, ich habe das erste Mal also wenn zum Beispiel, wenn es um die Fremdlinge geht, die Fremden, denkt man sich, Israel, na gut, da haben die nichts mit zu tun gehabt, den Fremden, das war eben das ganze Alte Testament über, ging es um Israel und niemand anderes, zum Beispiel einfach nur, wenn es um die Fremdlinge geht. Ich weiß noch genau, als Teenager habe ich das erste Mal mir vorgenommen, ich möchte mal die Bibel durchlesen. Da habe ich so eine kleine Lutherbibel vom ganz alten, der ganz alten Übersetzung geschenkt gekriegt und habe die durchgelesen und habe bei Adam und Eva angefangen. Und eine Sache, das weiß ich bis heute, die mir immer wieder aufgefallen ist, fand ich faszinierend, immer und immer wieder war da die Rede von, also hat Gott das Volk aufgefordert, mit den Fremdlingen gut umzugehen. Das zieht sich durch. Ich habe leider meine Bibel nicht mehr, da habe ich das immer angestrichen, da hat eine ganze Liste. Faszinierend. Oder wenn es um die Armen geht, wenn ihr mal in den Sprüchen guckt, faszinierend. Sprüche 14,31 zum Beispiel. Da steht Folgendes: Wer dem Geringen, da ist wieder von dem Geringen die Rede, genau das gleiche Wort, wer dem Geringen Gewalt antut, lästert dessen Schöpfer. Das ist ein starkes Wort, oder? Wer dem Geringen Gewalt antut, lästert dessen Schöpfer, aber wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott. Der gleiche Grundgedanke, Gott identifiziert sich persönlich und bindet seine eigene Ehre an die Geringsten dieser Welt. Das ist ich meine auch in der biblischen Kultur, wo Ehre ein extrem hoher Wert ist, ein extrem hoher Wert, und Gott sagt, wer sich der Armen erbarmt, der ehrt Gott. Das ist ein starkes Wort. Oder wer dem Geringen Gewalt antut, lästert dessen Schöpfer, lästern. Das ist auch ein extrem starkes Wort. Da geht es um Verachtung. Als wenn jemand Gott ins Gesicht spuckt, nicht wahr? Genau. Das heißt, Gott bindet seine eigene Ehre und seine Würde und Ehre zusammen mit unserer, damit, wie wir die Geringsten und die Armen behandeln. Immer wieder erstaunlich, wie viel Wert Gott solchen Menschen gibt. Von daher war es mir sehr wichtig, dass ihr auch euch überlegt, konkret, wer sind denn diese Menschen in eurer Umgebung? Ehrlich gesagt, ich glaube, diese Gemeinde hat auf diesem Gebiet eigentlich eine Stärke. Das freut mich. Also es ist überhaupt keine Predigt, die jetzt irgendwie groß Druck machen soll oder so. Aber eine, die erinnern soll an das Wertesystem von unserem Herrn Jesus Christus und dem Gott, der Schöpfer dieser Welt. Noch eine letzte, wie soll man sagen, noch so ein Beweis aus der Bibel, einfach damit klar ist, dass ich nicht von irgendwelchen Nebenschauplätzen rede. Was sagt Jesus über sich selber, über seine Berufung, über seine Identität, wie er anfängt mit seinem Dienst nach Lukas. Lukas 4, da tritt Jesus das allererste Mal auf und sagt, wer er ist und beginnt seinen öffentlichen Dienst. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Das erste Wort Jesu Christi über seinen Dienst ist, Gott hat mich gesandt, um gute Nachricht zu verkünden unter den Armen. Erstes Wort. Ein bisschen später ist der Johannes der Täufer verwirrt, weil er nicht weiß, ob dieser Jesus wirklich der Retter und der versprochene Messias ist. Er schickt Boten zu ihm hin und sagt, bist du der oder sollen wir auf jemand anderes warten? Die Antwort ist, geht zu Johannes, berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes Botschaft verkündet. Das ist die Antwort. Das reicht. Dann wusste Johannes der Täufer, aha, das ist der Messias. Das ist der, von dem das Alte Testament vorhergesagt hat. Mehr möchte ich aber nicht sagen. Gott identifiziert dich sehr, sehr persönlich mit den Armen. Und es ist, ob wir nun, wie wir das Gericht genau sehen, wir werden aus Gnade gerettet werden. Aber Gott wird einen riesengroßen Wert darauf legen, wie wir umgegangen sind mit den Geringsten vor dieser Welt. Und ich habe euch ja darum gebeten, euch selber, wie soll man sagen, zu überlegen, wer könnten selbst mit Namen diese Leute bei euch sein. Könnte vielleicht ein bisschen anders sein. Ich vermute mal, es wird relativ wenige in Deutschland geben, die Hunger haben. Fremdlinge gibt es sehr wohl. Ich denke, wenn wir anfangen zu überlegen, dass das jetzt eine politische Frage ist, ob wir Fremdlinge unterstützen oder nicht, dann haben wir wirklich den Zug verpasst. Es ist eine biblische Grund, ein biblisches, wie soll man sagen, Grundanliegen, dass wir mit, nicht ein politisches, sondern ein biblisches Anliegen, dass wir mit den Fremdlingen auf eine gute Art und Weise umgehen. Wir werden einmal danach beurteilt werden. Das ist vor Jesus extrem wichtig. Als Gemeinde, als Einzelperson und ich glaube auch als Volk. Und versucht einfach euch, wie soll man sagen, zu überlegen, vielleicht ein folgendes Gebet zu sprechen. Herr, zeig mir, wer die Geringsten sind in meiner Umgebung und zeig mir einen einzigen Schritt, wie ich sie ehren kann, damit ich dich ehren kann. Einen einzigen Schritt nur. Ich möchte, dass, was wir so predigen hier, zu Nachfolge Jesu führt und nicht nur zu neuen Gedanken, sondern zu konkreter Veränderung im Leben und zur Nachfolge Jesu Christi. Wir sind gerettet mit all den Unmöglichkeiten unseres Lebens. Wir sind gerettet vor Jesus Christus. Er wird uns unsere Versäumnisse vergeben. Aber in dem Maß, in dem wir ihm nachfolgen, wird sich unser Leben trotzdem verändern. Und wir werden ihm ähnlicher werden. Amen. Amen.